Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Las tradiciones son la esencia de las fiestas. Comienza una nueva tradición ahorrando en más de 2.400 marcas para comprar en más de 1.000 tiendas, incluyendo Lowe's, Macy's, Sephora, Best Buy y más. Ahora mismo, Ibora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por probar Ibora usando el código La Música al registrarte. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de Ibora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y use el código La Música.
Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast, hier bei Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast. Ich bin Theresa und bei mir am Start ist heute André.
Hallo.
Der dürfte ja den HörerInnen durchaus bekannt sein, hier als Co-Moderator der regulären Folgen. Und du warst auch bei der allerersten Alt-F4-Folge dabei, bei der Dead Space-Folge.
Das stimmt.
Und darfst jetzt hier auch wieder am Start sein. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
Hat bei mir jetzt was ganz anderem.
Ja, wirklich.
Was mit Dead Space vergleicht.
Ja, ganz anderes Kaliber, ganz andere Genre. Könnte fast nicht unterschiedlicher sein. Ja, Alt-F4 gab es jetzt einige Zeit nicht, weil ich so mit Umzug, Masterarbeit, deutlich mehr Arbeitsstunden als vorher einfach echt eine Menge zu tun hatte. Und jetzt sehe ich aber zu, dass das wieder ins Rollen kommt und wir haben jetzt hier praktisch den Startschuss dafür gesetzt und freue mich sehr auf das, was demnächst noch geplant ist. Da komme ich später nochmal kurz drauf zu sprechen. Und genau, wir sprechen heute über das White Day Remake, also nicht über das Original. Und da bin ich tatsächlich schon häufiger im Xbox Store drüber gestolpert und habe es dann aber doch immer sein gelassen, das zu kaufen. Und dann habe ich bei André in der Story gesehen, dass er es gespielt hat. Und dann habe ich gefragt, wie das so ist. Und genau, dann haben wir beschlossen, die Episode zusammen zu machen. Und du hast es ja auch nicht allein gespielt, aber erstmal die Frage so, wie seid ihr auf das Spiel gekommen?
Ich kam auch über eine Freundin drauf, die es halt gekauft hat, die davon irgendwie gelesen oder in einem Video von gesehen hatte und dann eben gesehen hatte, dass es jetzt diese Remakes eben gibt, weil das Spiel selber ist ja halt schon deutlich älter und hat das eben ja spontan sich gekauft im PlayStation Store und dann eben gefragt so, ob ich Bock habe, das mal mit ihr zu spielen, weil sie auch selbst nicht so ein großer Horrorspieler ist, sie ist eher ein Schisser. Sprich, ich muss spielen, sie guckt zu, quasi so.
Klassiker.
Ja, haben wir schon öfter mal gemacht im Vergangenheit mit ein paar Spielen und meinst du, ja klar, auf jeden Fall. Und ja, so bin ich da gekommen. Also ich kam darüber eben über sie und dann haben wir es halt durchgespielt, ich glaube, in einem Abend, in zwei Abenden, ja.
Okay, krass, ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber da kommen wir auch noch mal zu, wie meine Experience war. Ja, und für Schisser ist das Spiel, glaube ich, schon auch einfach nichts, weil doch dann sehr viele Jumpscares drin sind. Und wenn man dafür sehr anfällig ist, kann man damit, glaube ich, eine sehr aufregende Zeit haben. Was hast du denn vorab von dem Spiel erwartet, bevor ihr das angefangen habt?
Naja, ich habe natürlich halt erstmal schon grob reingeguckt, mal kurz, was es überhaupt ist. Und ja, ich hatte auch die Aesthetics und so alles gesehen. Und ich hatte schon, darauf kommen wir später noch, hatte schon befürchtet, dass das irgendwie wirr wird. Weil natürlich, wir kennen unsere asiatischen Horror-Games, die gerne mal komplexer sind, als sie sein müssten. Und so in die Richtung hatte ich das auch schon so ein bisschen befürchtet, in Anführungszeichen. Aber ja, ich hatte eigentlich schon so einen Highschool-Grusler irgendwie erwartet, so mit Backstories und persönlichen kleinen Charaktergeschichten und natürlich irgendwie Yokai-Geistern in die Richtung oder irgendwelche solche Geschichten. Also schon so grob, glaube ich, schon erfasst, was da drin steckt, aber natürlich nicht in welcher Form, welchem Ausmaß.
Ja, mir ging es ähnlich und was mich so abgehalten hat, dass irgendwie die Screenshots, die ich dann im Store gesehen habe, nicht so vielversprechend aussahen. Und gleichzeitig war das, was du dann davon berichtet hast, doch wieder so, dass ich dachte, ja, doch, vielleicht sollte ich da doch auch mal reinschauen. Habe dann doch Spaß dran gehabt. Ich habe es jetzt auf dem Laptop gespielt und du dann auf der PS5 oder 4?
Ja, auf PS5.
Okay. Ja, erstmal ein paar Fakten zum Spiel. Du hast schon gesagt, es ist ein Remake von dem gleichnamigen Spiel, über das wir halt eben heute reden. Und das Original kam praktisch 2001 raus und nur für Windows. Und so wie ich es verstanden habe, tatsächlich auch nur in Südkorea. Was die Recherche zu diesem Spiel auch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Warst du in irgendeiner Form damit vertraut oder hast du davon schon mal irgendwas gehört?
Nee, tatsächlich gar nicht. Mir war es komplett nicht geläufig. Deswegen war ich überrascht, dass es davon überhaupt ein Remake gibt und dass es auch vor allem zwei Teile gibt und so. Also nee, hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm.
Ja, genau, das wollte ich dich jetzt nämlich auch fragen. Mir ging es nämlich ähnlich. Ich wusste nicht, dass es davon ein Original gibt. Und man muss halt auch dazu sagen, das kam halt 2015 raus. Und mittlerweile gibt es das für Windows, PS4, PS5, für die neue Xbox, für die Switch, für Android, für iOS. Und das kam auch dann 2017 erst nochmal für die PS4 raus und 2022 nochmal für die PS5. Also da wurde ja auch massivst nachgelegt nochmal. Und im Grunde genommen wurde dieses Spiel ja nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es ein Remake von diesem Spiel, was hier keiner kennt, auf wirklich 1000 verschiedenen Plattformen, was über verschiedene Jahre hier rausgekommen ist. Also ich habe mich gefragt, lohnt sich das überhaupt? Weil hat da irgendein Hahn nachgekräht? Was ist da so deine Hypothese zu, wie das zustande kommt?
Ich kann es echt schwer sagen. Also ich habe da mal ein bisschen rumrecherchiert. Und es hat halt schon in gewissen Kreisen, hat das schon eine Fanbase. So. Es hat irgendwie, ich will nicht sagen, es hat einen Hype, aber es hat auf jeden Fall eine Fanbase. Und es gibt da auch Subreddits zu und habe viele Videos gesehen und so weiter. Also es hat, glaube ich, nicht gerade in Deutschland vielleicht, beziehungsweise noch nicht. Aber es hat auf jeden Fall eine Fanbase in Korea und ich glaube schon auch, dass durch den generellen Korea-Hype, dass es vielleicht auch deswegen nochmal rübergeschwappt ist.
Das kann sein.
Das kann ich mir höchstens vorstellen, dass es da eben durch die Fanbase rübergekommen ist.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, aber halt eben dadurch, dass das Original halt hier, ich sag mal, also oder halt abseits von Korea eigentlich gar nicht rauskam, hat mich das dann doch gewundert, so groß aufgezogenes Remake im Grunde genommen zu machen, ne? Aber ist ja im Grunde genommen schön, dass man es hat. So kann man das dann doch auf eine Art auch das Original irgendwie mitnehmen oder zumindest so die Experience davon. Genau, das Spiel hat eine 16er Freigabe und kam tatsächlich als allererstes für das Handy raus. Und ich würde sagen, das erklärt einiges. Gerade was so Grafik angeht und so. Mhm. Und ich habe halt erst gespielt und dann alles Mögliche recherchiert und im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich es, glaube ich, nicht einfach auf dem Handy gespielt habe. Da heißt es übrigens The School White Day und nicht nur White Day. Weil ich habe das Gefühl, ich glaube, das kommt auf einem kleineren Format ein bisschen besser. Das Spiel wurde von Rio oder eher ROI Games und Gaesion Soft entwickelt und ist halt eben ein südkoreanisches Spiel, wurde eben schon gesagt. Und diese Roy Games war früher Sonori, das wurde 1992 gegründet und wurde dann 2001 mit Locus Holdings fusioniert und dann nochmal mit irgendeiner anderen Firma. Also ich habe da so eine koreanische Seite mit DeepL übersetzt, Angaben nicht mit Gewehr, weil das halt eben auch einfach ein Studio ist, was jetzt hier in den westlichen Regionen nicht so große Kreise gezogen hat. Die sind mittlerweile auf Handyspiele spezialisiert. Und 2011 wurde das Ganze eingestellt, 2014 wiederbelebt und mittlerweile heißen sie wieder Sonori. Also eigentlich ist es auch egal, wir sind jetzt wieder da, wo wir 1992 schon mal waren. Die sind am meisten bekannt für Astonishia Story und halt eben auch für White Day. Ich weiß nicht, ob du in irgendeiner Form da schon mal was von gehört hast, von denen?
Nee, abseits davon überhaupt nicht, nee.
Ja, ging mir ähnlich, also und man findet halt, wie gesagt, auch gar nicht mal so viel darüber, vor allem jetzt eben nicht in irgendeiner übersetzten Form. Dann haben wir halt auch noch dass 2023 ein zweiter Teil rauskam, der nach dem ersten Teil spielt, aber nicht so richtig gut sein soll. Und ich kann jetzt schon mal mit großem Selbstbewusstsein sagen, dass wir den hier niemals besprechen werden. Obwohl der Trailer, muss ich sagen, vielversprechender aussieht. Aber so auf Steam kommt das White Day Remake doch eigentlich ganz gut weg und der zweite Teil hingegen ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, hast du dich da schon mal rangetraut?
Nee, tatsächlich nicht. Mm-mm.
Ja, und wie sieht so die Motivation aus, es vielleicht noch mal zu tun?
Sie ist ein bisschen da.
Okay.
Die ist ein bisschen da.
Okay. Naja, vielleicht.
Nicht hyped, aber sie ist ein bisschen da.
Vielleicht kannst du mich doch noch mal irgendwann dazu bequatschen. Was ein bisschen vielversprechender aussieht, es gibt noch eine VR-Variante, das heißt dann White Day The Courage Test aus 2020. Das geht halt nur so 10 Minuten, soll aber ein ziemlicher Kracher sein, aber da fehlt mir hier die technische Ausstattung für. Deswegen gibt es da kein persönliches, keine persönliche Einschätzung zu. Und es gibt einen Film, der heißt The Labyrinth aus 2021. Warst du damit vertraut?
Das hatte ich gelesen im Zuge des Nachschlagens, aber nicht gesehen habe ich ihn nicht.
Ich habe den jetzt geguckt und kann auch da sagen, das lohnt sich nicht. Also man kann den tatsächlich auf Dailymotion schauen mit englischen Untertiteln. Also das ist kein Problem. Wer da mal reingucken mag, kann das durchaus machen. Es ist halt, Overacting, es ist schlechte CGI-Effekte und diese eh schon komplizierte Story wird noch komplizierter gemacht, dadurch, dass da noch irgendwie 4 Leute mehr mit reingeschmissen werden. Und am Ende saß ich wirklich da und habe gar nichts mehr verstanden, obwohl ich das Spiel ja durchaus jetzt kenne. Also ist jetzt auch nicht so richtig eine Empfehlung von mir.
Ich finde das Poster auch gut, wo sie auch wieder das ganze Klischee aufgreift mit den Haaren hinten, die so runterkommen und so. Ach, alles drin.
Ja, also es ist wirklich so, wie man sich so ein Low-Budget-Film zu dem Spiel halt vorstellt. Also man kriegt eigentlich, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und ich bin da jetzt am Ende mit 1,5 Sternen rausgegangen. Also ja, ab irgendwann bin ich echt komplett ausgestiegen, weil ich wirklich gar nichts mehr gerafft habe. Das Spiel aber hat einen Metacritic-Score von 67 von 100. Und das könnte von den moderneren Spielen tatsächlich vielleicht das Schlechteste sein, was wir hier bisher besprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass so in den Spielerkreisen sich auch häufiger drüber beschwert wird, dass eigentlich gar kein Spiel mehr eine richtig schlechte Kritik bekommt, so in dem Metacritic-Universum, auch wenn manche Spiele zum Teil echt richtig schlecht sind. Und da kann man, glaube ich, 67 schon auch eher als ein bisschen weiter unten einstufen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt noch nicht katastrophal, aber es ist so, die unter der 70 ist ja man schon sehr vorsichtig eher. Mhm. Also es ist genauso unter dieser Grenze, wo viele dann schon sagen, oh, das muss ich mir vielleicht nicht angucken. Ja.
Ja. Ich habe außerdem noch gelesen, dass in Japan das Spiel mit den Schuluniformen und den Namen angepasst wurde für das japanische Setting. Das fand ich eigentlich ganz lustig, weil jetzt für die westlichen Varianten haben sie auch die Namen und sowas nicht angepasst. Aber dass Japan da offensichtlich noch mal eine eigene Variante von bekommen hat, fand ich ganz spannend. Bevor wir reinstarten, noch als Content-Note, weiß ich nicht, hier ist eigentlich so allerlei los, sag ich mal. Suizid, Kriegsgefangenschaft, Mobbing, Essstörung. Naja, also je nachdem, was für Geistergeschichten man findet, auch vielleicht noch mehr. Also da steckt wirklich einiges drin und würde auch sagen, dass mit den meisten Themen eher so mittelprächtig umgegangen wird. Also wer da sensibel ist, vielleicht eher nicht, würde ich sagen. Oder wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, sehe ich halt auch so. Also man darf halt generell, die 67 kann man doch nicht sehr ernst nehmen. So.
Ja.
Also das ist alles kein Unfall. Ist alles solide gemacht, aber man muss halt ein bisschen so die Erwartungen vielleicht einfach gar keine haben, entweder, oder sie so ein bisschen im Zaum halten, sag ich mal.
Ja, also so gerade was Storytelling und sowas angeht, die Geschichten, die man findet, das sind jetzt keine Kracher-Kurzgeschichten, die einen Award verdient haben, ne? Also, das schon mal vorab. Die Ausgangslage ist, dass wir uns am White Day befinden. Das ist praktisch ein Monat nach Valentinstag und in Ostasien ist es halt so, dass da die Frauen, also Frauen machen den Männern an Valentinstag mit Schokolade ein Geschenk. Und das ist dann am White Day praktisch umgedreht, dass die Männer den Frauen Schokolade schenken. Das spielt am 14.03.2001, also spielt immer noch zu dem Zeitpunkt des Originals. Es wurde nicht in die Neuzeit geholt, obwohl es auch, glaube ich, nicht viel verändert hätte, außer dass man ein Smartphone hätte statt ein Klapphandy. Und ja, ich weiß nicht, André, magst du mal grob so die Ausgangslage beschreiben?
Ja, gerne. Also wir befinden uns halt an einer typischen Highschool und die Ausgangslage ist, dass wir als Charakter, unsere Figur, Lee Hui-min, kommen an eine, oder sind an einer in dieser Schule und wir möchten eben, was Theresa gerade sagt, für diesen White Day möchten wir gerne eine Überraschung vorbereiten für unseren Schulcrush Han So-jung und schleichen uns dafür nach der Schließungszeit der Schule eben in das Gebäude und werden quasi darin eingeschlossen oder wir bleiben halt quasi bis nach Feierabend in der Schule, um das über Nacht vorzubereiten. Aber dann bemerken wir halt, dass da irgendwelche Dinge nicht mit rechten Dingen vor sich gehen und dass nachts in dieser Schule ganz schön spooky ist. Und ja, das ist erstmal die Ausgangslage und auch damit eben gleichzeitig das Setting des ganzen Spiels.
Genau. Ja, das ist auch schon so die erste Sache. Du bist da auch so ein bisschen durchgestolpert, so dieses, warum zur Hölle sind wir abends in dieser Schule, um ihr die Schokolade zu geben? Also ich habe, man sieht es da nicht so richtig. In dem Film hat man es, glaube ich, ein bisschen besser gesehen, dass Han So-jung halt in die Schule rein ist und wir dann hinterher sind. Und warum die dann in der Schule ist, das kann man später vielleicht noch ein bisschen mehr erklären. Aber so richtig viel Sinn ergibt es erstmal nicht, warum wir jetzt, um ihr die Schokolade und ihr Tagebuch zurückzugeben, abends in der Schule rumspucken müssen. Aber egal, nun sind wir halt da und nehmen das erstmal einfach so hin. Und ja, dort gibt es halt einige Geister, auch noch ein paar random andere Schülerinnen, wo einem auch nicht so ganz klar ist, warum die eigentlich da sind. Einmal Kim Sung-ah, die ist, finde ich, ziemlich gemein. Und dann gibt es noch Seol Ji-hyun. Das ist so, ja, eine nette, stille Freundin von unserem Crush So-young. Und dann gibt es noch zwei gemeine Hausmeister. Das sind im Grunde genommen so die Antagonisten des Spiels. Und ich würde sagen, es gibt außerdem noch einen ganzen Haufen Fragen am Anfang mit dazu. Also, was machen die anderen da? Sehen die Geister eigentlich auch? Was ist mit diesen verdammten Hausmeistern los? Naja, wie gefällt dir so die Ausgangslage?
Ja, also der Grundplot oder das Setting ist jetzt nicht besonders innovativ natürlich, ne, klar. Und es ist halt von Anfang an auf jeden Fall, wie du schon sagst, sehr weird. Also du fragst dich halt ständig, warum ist das jetzt so? Das ist halt alles, es ist alles geschrieben, weil es so sein muss halt irgendwie, fühlt sich's an. Ne? Das ist natürlich ein weirdes Setup, damit da Dinge halt ins Rollen kommen. Warum das alles nachts jetzt genau in der Schule passieren muss, die abgeschlossen ist nach Schließung und so weiter, kommt aus dem Game jetzt erstmal nicht so unbedingt raus. Also klar, du ne, dieses willst ein Surprise vorbereiten, aber das kannst du sicher auch tagsüber eigentlich. Aber ja, generell, ich finde, ich mochte das schon irgendwie, dass recht schnell trotzdem das Ganze so eine weirde Atmo hat. Gerade weil das alles so off wirkt. Ne? Warum sind die alle noch in der Schule? Warum rennen die da jetzt von A nach B? Warum sind die Hausmeister irgendwie wie so Terminator, die dann nachts irgendwie Leute K.O. hauen müssen? Also du wirst direkt mit komischen Dingen konfrontiert. Du weißt halt sofort, da stimmt was nicht. Und du fragst dich halt schon, also übrigens mir zumindest, ich habe mich halt schnell gefragt, so, okay, was ist hier Phase? Also ich war dann schon erstmal schon investiert, weil ich dann schon auch wissen wollte, ja, was ist der Grund des Ganzen, dass das hier alles so ein bisschen neben der Spur wirkt. Von daher, also ja, ist nicht innovativ natürlich, so ein School-Setting erstmal, aber ich fand so vom Prinzip her war ich schon erstmal nicht abgeneigt.
Ja, also mir ging es genauso. Am Anfang war ich sogar ziemlich hooked, ehrlich gesagt, weil ich mich eben auch gefragt habe, okay, was machen da eigentlich die ganzen Leute? Sehen nur wir die Geister? Hat das vielleicht auch was mit uns zu tun? Oder sehen die halt wirklich alle? Hat das was mit dem Gebäude zu tun? Solche Sachen. Fand ich prinzipiell schon ein gutes Ausgangssetting. Und am Anfang, die Schule ist relativ, zurückhaltend gestaltet, sag ich mal. Da wurde sich nicht viel Mühe mit der Inneneinrichtung gegeben. Aber ich fand auch den Zaun tatsächlich unfassbar gut. Das ist auch so das Beste, finde ich, an dem Spiel. Und gerade am Anfang, finde ich, trägt das noch sehr zur Atmosphäre bei, wenn man sich noch gar nicht dran gewöhnt hat. Also da muss ich echt sagen, dass ich am Anfang schon auch angespannt war beim Spielen, obwohl halt die Grafik eher, naja, halt wie fürs Handy halt ist.
Ja, absolut. Ich war nicht abgeschreckt, aber ich, das Remake ist auch nicht im Sinne ein Remake, ne? Also, ich habe mir die Originalgrafik mal angeguckt, klar, ist ein bisschen aufgebohrt, aber es ist halt eher ein Remaster, ne? Es ist jetzt kein Silent Hill 2 Remake-Sprung hier. Es ist halt immer noch natürlich eine Comic-Anime-eske Grafik, die jetzt keine großen Bäume ausreißt. Es sieht stimmig aus, das finde ich halt schon. Es ist jetzt nicht super hübsch, aber es ist stimmig. Und von daher konnte ich mich dann trotzdem ganz gut reinfinden, weil es ja auch eben genau dieses Setting hat. Und das fand ich dann schon okay.
Ja, also okay, auf jeden Fall. Ich glaube halt eben, wie gesagt, so auf dem Handy kommt es dann doch ein bisschen besser. Und ich glaube, je größer der Bildschirm wird, desto mehr fällt einem auch so halt der Hintergrund auf und wie leer das im Grunde genommen alles ist. Das ist halt die eine Sache. Und die andere Sache ist halt auch, dass einfach zum Teil die Etagen komplett gleich aussehen. Da stehen die Blumen an der gleichen Stelle, die drei, die es da gibt. Und die Automaten stehen an der gleichen Stelle. Und da dachte ich mir tatsächlich so, also so ein bisschen mehr Mühe hätte man sich, was das angeht, schon geben können, dass man zumindest die Etagen voneinander unterscheiden kann. Gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob die in koreanischen Schulen vielleicht auch einfach so pragmatisch sind, dass denen das auch scheißegal ist und ob das nicht vielleicht eine akkurate Darstellung ist. Aber das war sowas, was ich ein bisschen störend fand, dass ich das Gefühl habe, so die waren ein bisschen faul, was das anging.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, das ist auch ein Element. Also zumindest hätte ich das Gefühl, dass das gewollt ist, dass es alles ein bisschen linear und gleich aussieht, damit du dich auch so ein bisschen, das heißt ja auch Labyrinth, ne? So ein bisschen verläufst, ein bisschen gucken musst, wo du bist und auch so ein bisschen die Anspannung steigt, wenn du verfolgt wirst und so, ne? Weil wenn diese Wärter dich halt sehen, die Schulwärter, dann verfolgen die dich halt, musst halt rennen und ging es dann schon teilweise so, dass ich dann mich total verheddert habe und teilweise gar nicht gecheckt habe, wo ich gerade herrenne, gerade weil das so gleichförmig ist. Und ja, ich meine, es ist ein Schulgebäude, ne? Dass es irgendwie alles die gleiche Architektur hat, fand ich jetzt da nicht so schlimm. Du hast ja dann auch halt diese Safe Points auf jeder zweiten Etage und so. Das hat ja eine gewisse Gleichförmigkeit, die ich von so einem Schulgebäude aber jetzt nicht unerwartet finde. Und ja, also ich fand das, also für mich war es fast ein bisschen Game Design Entscheidung. Wenn es einfach nur faul war, Chapeau.
Also ich glaube halt wirklich eher so die Details, weißt du, dass ich wirklich, also ja, klar, irgendwie hast du recht, stimmt, gerade mit dem Thema des Labyrinths, was da noch so drin steckt, ist es auch wieder passend. Vielleicht aber auch eine nette Entschuldigung, ich weiß es nicht. Und gleichzeitig, wie gesagt, wenn man überlegt, dass das ursprünglich nur fürs Handy gedacht war, finde ich, ist es auch noch mal was anderes. Ja, kann man sich dran stören oder nicht? Ich habe mich ein bisschen dran gestört, ehrlich gesagt. Aber gibt auch vielleicht Gründe, warum man das gut hinnehmen kann. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Einmal einen sehr leichten, da gibt es weniger Scares. Man hat ein Handy, auf das man Tipps bekommt. Die Hausmeister sind ein bisschen blöder. Man hat ein bisschen mehr Ausdauer. Man hat so ein Outlast-Auge, was einem zeigt, ob die Hausmeister einen sehen oder nicht. Dann gibt es noch leicht, und das ist ähnlich wie sehr leicht. Normal hat man halt keine Handy-Hinweise und das Menü bedeutet nicht, dass man auch eine Pause hat, weil bei leicht, wenn man ins Menü geht, hat man auch Pause, da kann einen niemand angreifen. Bei schwer kann man nicht speichern, man hat weniger Items und man hat praktisch ein Realtime-Zeitlimit, was ich eigentlich tatsächlich wieder ganz cool finde. Und dann gibt es noch Hölle, das ist richtig schwer. Weißt du noch, was ihr da genommen habt und was du empfehlen würdest zum Spielen?
Wir haben das Leichteste genommen und ich habe es ein bisschen bereut danach. Weil das Problem bei der leichtesten ist, wir wollten halt einfach schnell durchkommen. Ne? Wir wollten so ein, zwei Abende, wie gesagt, wir wollten einfach eine leichte Experience haben. Hab's aber bereut danach, weil danach ist gelesen, dass in der leichtesten Variante teils eben Geister fehlen. Damit natürlich die Challenge nicht so groß ist, weil es gibt ja welche, die sind eher nur so kosmetisch, die erschrecken dich, aber greifen nicht ins Spiel ein. Aber es gibt auch welche, die halt aktiv dann schon irgendwie das Gameplay auch stören oder Dinge verursachen. Und die sind größtenteils dann raus. Das wusste ich halt vorher nicht. Das hätte ich sonst nicht gemacht, dann lieber halt eher auf der mittleren Stufe gespielt, damit man zumindest da auch diese Geistervariation noch mehr drin hat.
Da gebe ich dir voll recht. Ich bin da aber trotzdem im Zwiespalt. Also ich habe das auch oft sehr leicht gespielt. Ne? Ich bin da ja immer so, dass ich immer die leichteste Variante nehme. Und ich muss tatsächlich sagen, gerade was die Hausmeister angeht, die fand ich auf sehr leicht schon sehr, sehr nervig und die hätte ich nicht schlauer gebraucht tatsächlich. Also die haben mir so schon den letzten Nerv geraubt und gleichzeitig ja, um die Geister ist es halt total schade, weil ich halt auch dann in der Recherche nochmal geschaut habe, okay, was gab es alles für Geister und bei so vielen stand halt dabei, ja, erst ab normal oder schwer verfügbar. Also da verpasst man echt einiges und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich echt wenig Geister nur gefunden habe, obwohl ich eigentlich, würde ich sagen, gründlich gespielt habe, weil es einfach in dem Modus nicht so viele gibt und das finde ich ein bisschen schade, weil ich gleichzeitig, glaube ich, trotzdem wieder sehr leicht wählen würde, einfach damit die Hausmeister nicht noch nerviger werden, als sie eh schon sind.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Also die Hausmeister waren wirklich krass, auch auf leicht. Die haben wirklich genervt. Irgendwann am Anfang ging es noch, aber später wurde es echt dann echt schlimm, weil die lernen ja auch dazu und kriegen auch neue Fähigkeiten. Am Anfang ist es noch relativ leicht, den zu umgehen. Da mussten nur eben, die haben ja so einen Schlüsselbund, der immer rasselt. Daran hörst du sie quasi, wenn sie kommen. Und das ging noch, aber später können sie ja auch über Stockwerke hinweg durch die Fenster gucken. Also wenn du im Gebäude gegenüber bist und die sind oben rechts irgendwie und die leuchten halt runter und du hast unten irgendwie zum Beispiel, machst das Licht an im Raum, sehen die das und kommen komplett von oben runtergerannt bis zu dir. Und ja, da ist es mir auch oft passiert, wo ich aufgepasst habe, dass dann doch einer mal irgendwas mitbekommen hat oder gehört oder gesehen. Und dann wieder gesucht wurde und verstecken und warten, bis die halt wieder weg sind und so. Genau, von daher, also ich will nicht sagen, dass die jetzt super smart sind, das ist natürlich trotzdem alles nur ganz normale easy KI-Programmierungen, beziehungsweise noch nicht mal, die einfach auf Aktionen reagieren. Also so smart, in Anführungszeichen, sind sie jetzt nicht, aber wenn sie dann auf den höheren Schwierigkeitsstufen noch persistenter wären und noch dir mehr am Arsch kleben, sage ich mal, da wäre ich auch genervt, ja. Also sie waren schon teilweise wirklich dann pain in the ass gegen Ende.
Ja, gerade halt am Anfang kommen sie halt auch nicht so oft und es gibt dann am relativ Gegenende ein weiteres Gebäude, wo man halt, ich weiß nicht, sieht fast aus wie so einen Gefängnistrakt, wo man in der Mitte so ein Treppenhaus hat, wo man runtergucken kann und an der Seite sind ganz viele Klassenräume, sodass man wirklich von jeder Etage eigentlich auch bis nach ganz unten sehen kann. Und da ist halt immer einer gewesen. Und wenn man da irgendwie hoch musste, das hat halt Ewigkeiten gedauert, bis man sich da dann hochgeschlichen hat. Das fand ich dann schon auch echt ein bisschen anstrengend. Wie war denn so deine Strategie? Bist du eher so der Typ, der dann sich hinter irgendeinem Schreibtisch versteckt hat und Licht ausgemacht und Klappe gehalten? Oder warst du eher so, okay, fuck it, ich renne einfach drauf los und ich werde jetzt schon irgendwie abhängen?
Nee, eher versteckt. Ich habe da meist irgendwie halt Licht ausgemacht, bin dann irgendwo in Nebenraum und dann da hinter den Tisch und gewartet, genau. Bis sie, du siehst ja, also ja, du hörst es ja dann, wenn sie im Schlüssel rascheln, klappern und die Taschenlampe und so weiter. Und ja, dann habe ich einfach immer gewartet, bis sie vorbei waren, wobei da echt auch manchmal echt Situationen waren, die ganz schön creepy waren, weil sie dann doch manchmal echt noch auch in die Nebenräume gegangen sind. Ja. Und standen sie trotzdem irgendwie vor dem Schreibtisch, wo du gerade hintergehockt hast. Und das System ist halt, wenn du geduckt bist, sehe ich trotzdem nicht, obwohl es eigentlich gar kein richtiges Obstacle ist. Das ist halt, wie gesagt, auch nicht ganz so smart, wie man denkt. Aber das hat dann teilweise dann doch auch mal für einen kleinen Puls gesorgt, weil die halt irgendwie doch eine gewisse Bedrohlichkeit haben, obwohl es halt einfach nur so Wärter sind. Aber das hat dann schon auch mal für ein bisschen Gänsehaut gesorgt. Aber ja, ich war eher der Verstecken und Warten.
Ja, ich tatsächlich auch, weil ich mir auch am Anfang gar nicht klar war, ob das überhaupt eine Strategie ist, dass wenn er mich einmal gesehen hat, ob ich dem dann überhaupt entkommen kann. Das geht prinzipiell, aber man muss schon halt echt sehr weit wegrennen. Und danach muss man halt auch eben wieder zurückrennen, was mich dann doch oft davon abgehalten hat. Was ich tatsächlich immer gruselig fand, die meisten Klassenräume haben zwei Türen. Und ich habe mich dann halt immer bei der Tür versteckt, durch die ich nicht reingegangen bin, weil er wahrscheinlich ja eher zu der Tür geht, durch die ich reingegangen bin. Aber trotzdem leuchten die dann ja immer so zumindest so mal in die Tür rein. Und da dachte ich auch immer so, um Gottes Willen, ich hoffe, der macht die jetzt nicht auf. Hat er auch zum Glück fast nie oder glaube ich nie. Ja, aber das war so ein Moment, wo ich da schon auch manchmal ein bisschen angespannt war. Obwohl ich auch sagen muss, dass das relativ schnell verflogen ist. Also wir haben das ja auch hier mit Janina, als wir über Amnesia The Bunker geredet haben, habe ich da auch mit ihr drüber gesprochen. dass sich diese Stalker-Mechanik irgendwann schon auch abnutzt. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass sie sich bei mir relativ früh abgenutzt hat, weil ich auch einfach echt viel Zeit damit verbracht habe, in irgendeiner Ecke rumzusitzen, weil dann der Hausmeister in die Richtung abgehauen ist, in die ich auch wollte, auf dem Weg in jedes Klassenzimmer reingeguckt hat und ich halt nicht an ihm vorbei konnte und dann halt auch gerne mal so 3 Minuten hier am Handy saß und gewartet habe, bis der Typ endlich weg ist. Und das finde ich ein bisschen, fand ich zumindest nervig. Ich weiß nicht, ob du da auch in so Situationen gekommen bist.
Hin und wieder, ja. Hin und wieder hat, also gerade auch zum Beispiel, ich wollte zum Beispiel mal speichern und hatte ihn schon abgehangen und dann, ich weiß nicht, ob das kann aber auch ein Bug gewesen sein. Und dann hat er mich aber wieder nochmal gehört und ich wollte trotzdem ans Speicherbrett irgendwie ran, dann ging das nicht. Und ich weiß aber irgendwie nicht, es kann aber auch ein Bug gewesen sein, weil ich glaube, eigentlich sollte das trotzdem gehen. Und da waren so Kleinigkeiten irgendwie, die ich dann manchmal auch so ein bisschen rausgerissen haben, was das angeht. Aber insgesamt, wie gesagt, fand ich's in Ordnung. Aber ich gebe dir vollkommen recht mit dem Abnutzen, das stimmt auf jeden Fall, weil ich sag ja, irgendwann wurde es auch eher nervig. Gerade ab Hälfte gegen Ende, vor allem in dem Endbereich, in dieser Trakt, ne? Da war es ja sehr offen und einsehbar. Du musst teilweise über ganz große Flächen drüber und dann immer warten, bis der einmal rum ist, so wenn du nicht gesehen werden willst, bis du dann eben darüber kannst und so. Da war es teilweise einfach nur aussitzen und dann hat er dich dann doch auf den letzten Meter noch gesehen und wieder rennen und wieder warten und dann wieder auch nicht schon wieder. Also da war auf jeden Fall auch der Atmosphärefaktor weg und dann war es halt echt nur noch dieses, ach, nicht noch schon wieder. Ja.
Ja, oder auch der zweite Hausmeister dann, der eben in diesem Trakt ist, der hat dann ja auch den Schlüsselbund nicht mehr, aber der pfeift. Und am Anfang war ich so, oh, um Gottes Willen, er pfeift. Das ist ja irgendwie immer gruselig. Ich weiß auch nicht, wenn in so Horrorspielen irgendjemand eine Melodie pfeift. Ich weiß, hier ist so ein bisschen wie Kinder im Horrorfilm. Irgendwie immer creepy. Aber dann irgendwie nach so Minute 4, 5 dachte ich mir so, ich hoffe, der hört auch noch mal auf zu pfeifen. Spoiler-Alarm, tut er nicht. Jedes Mal, wenn er in der Nähe ist, pfeift er. Und ich dachte irgendwann echt, ich glaube, ich muss das Spiel muten, weil mich das so genervt hat. Und das finde ich einfach schade, dass ich das Gefühl habe, dass das Spiel nicht erkennt, wann es genug ist und wie viel von diesen Elementen es braucht, damit es gruselig ist und ab wann es halt einfach nervig wird. Und das habe ich das Gefühl, hat das Spiel vor allem bei den Hausmeistern nicht verstanden.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, auf jeden Fall. Die werden überreizt und die gibt's halt auch das ganze Spiel durch. Die, ne, das Spiel sagt dir ja auch, okay, die werden jetzt auch noch eben smarter, ne, und aggressiver und so weiter. Aber die ziehen sich halt irgendwie durch als Antagonisten. Und wie gesagt, gerade im letzten Bereich fand ich es ja noch eher einfach nur müßig. Und es ist ja auch nicht so, dass die irgendeine Ebene dazu bekommen, die wirklich auch nochmal anders gravierend ist, sondern am Ende des Tages sind es immer das Gleiche. Die patrouillieren, wenn sie dich sehen, jagen sie dich. Und das bleibt ja, das Element bleibt ja das ganze Spiel über. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall, ja. Ich finde sie am Anfang auf jeden Fall sind sie wirksam, später werden sie einfach eher so zur Last.
Voll. Es gibt hier auch noch die Möglichkeit, in das Spielgeschehen ein Stück weit einzugreifen. Und zwar haben wir halt so Dialog-Trees, wo man sich immer zwischen 2 Antworten entscheiden kann. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt da noch so 3 weitere Girls, die da in der Schule rumspringen, die man manchmal trifft, manchmal nicht. Und mit denen kann man dann reden. Und ja, hat dann halt eben 2 Antwortmöglichkeiten und kann damit halt auch das Ende mitbestimmen. Hat das für dich funktioniert, dieser etwas ja interaktivere Teil?
Also semi, weil ich finde halt, das ist halt schon alles sehr rudimentär. Und du kannst, finde ich, anhand der Dialogoptionen selten bis kaum ablesen, was dann passiert dadurch. Das ist das Problem. Du hast im Grunde immer die Möglichkeit, es geht meistens darum, irgendwie nett zu sein oder eher schroff oder jemanden zu bevorzugen über jemand anderen. Und klar kann man sich irgendwie denken, okay, wenn ich jetzt irgendwie der glaube, was sie erzählt, ne, über irgendwie, du kannst ihr jetzt sagen, ich glaube dir oder ich glaube dir nicht. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich glaube dir nicht, dann kann man sich natürlich denken, klar, dann wird sie einen irgendwie nicht mehr so mögen oder whatever. Aber was das für Auswirkungen wirklich mit sich bringt aufs Ende, vor allem wenn man nachher darüber mal spricht, wie viele Enden es auch gibt, was da alles, wie viele Kleinigkeiten und so weiter da ausschlaggebend sind, das finde ich ist halt im Spiel, ist das nicht ablesbar. Das ist mein Problem mit den Dialogoptionen.
Ich hatte tatsächlich relativ früh schon ein Erlebnis, wo ich mir dachte, okay, ich scheiß auf die Dialogoption, weil relativ am Anfang möchte die King Sung-A, dass man eine Leiter holt und für sie durch einen Schacht klettert. Und dann ist sie so, oh, bitte, bitte mach das. Und ich war so, nee, mach doch selbst. So dachte ich mir so, warum soll ich das jetzt machen? Kletter da doch selbst durch, ne? Und dann war sie nochmal, bitte, bitte. Und ich war so, nein. Und dann war sie nochmal so, bitte, bitte. Und ich war so, nein. Und dann musste ich es halt trotzdem machen. Und ich dachte so, also, wenn mir das Spiel eine Entscheidung gibt, dann lass mich bitte auch danach handeln. Und wenn ich sage, nein, ich mach das nicht, dann möchte ich das auch nicht machen. Und das war halt, glaube ich, mit einer der ersten Unterhaltungen, die man ja hat. Und da hatte ich direkt dieses Erlebnis, weil die war mir von Anfang an irgendwie komisch und die hat mich auch so ein bisschen angemault, wo ich mir dachte, also wenn du so unhöflich bist, mache ich das sicherlich nicht und muss es dann halt doch machen. Und das finde ich halt immer schade, wenn einem so suggeriert wird, man hat eine Wahl, aber eigentlich hat man keine Wahl. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das die einzige Situation in dem Spiel war, wo das der Fall ist tatsächlich, also das, was ich da erlebt habe. Aber trotzdem war es für mich ein so prägendes Ereignis, dass ich danach wirklich dachte, naja, ist wahrscheinlich auch egal, was ich hier sage. Ist es ja im Grunde genommen nicht, aber ja, das ist auch nicht so super smart gelaufen.
Ja, verstehe ich. Okay, nee, das hatte ich so nicht. Aber ja, ich fand es immer so, man konnte sich halt grob denken, ja, wenn ich jetzt nett zu dir bin, und wenn ich doof zu dir bin, aber wie gesagt, dafür, dass es sich so in weite Teile nachher ausweitet, was die Enden angeht und ja, was da alles, wie gesagt, an Charakteren noch verzahnt wird, das ist, finde ich, ist dann von den Dialogoptionen oft einfach nicht richtig ablesbar und das hat mich so ein bisschen gestört. Das war mir halt, das ist halt nicht richtig durchdacht. Das ist natürlich kein Quantic Dream Game irgendwie, sondern es war mir dann ein bisschen zu simpel dafür, dass es dann Auswirkungen hat, die größer sind, als du denkst von den reinen Dialogen her.
Ja, genau, das denke ich nämlich auch, dass das Spiel im Grunde genommen ein sehr ambitioniertes Konzept hat, aber das überhaupt nicht erfüllen kann von dem, was es am Ende dann zu bieten hat. Und eine Sache sind halt eben die Dialoge, die halt wirklich auch ja nicht so super gut geschrieben sind, kann man jetzt auch schon mal sagen. Das ist jetzt kein Spiel, wo man emotional involviert ist. Das wirkt auch schon alles sehr, weiß ich nicht, eher so, weiß ich, PS1-Spielmäßig, wo man sich denkt, eieiei, also so redet doch wirklich niemand miteinander. Ja, glaube ich, da ist das Spiel so ein bisschen überambitioniert.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht.
Also ich habe es eben schon mal so grob angerissen, was ich richtig gut finde, weil ich bisher jetzt ja noch nicht so viele Sachen gesagt habe, die ich richtig gut finde, ist der Sound. Also der ist wirklich so richtig, wie man das auch ja aus ostasiatischen Spielen und Filmen kennt, fühlt sich so sehr traditional-mäßig an, ich weiß nicht, und den fand ich wirklich super gruselig. Und das war tatsächlich auch das, was so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist der dir auch so positiv aufgefallen?
Ja, definitiv. Den Sound fand ich richtig stark. Der lebt halt wirklich durch Atmo und vor allem halt auch die Soundkulisse. Und das ist halt wirklich angefangen auch von dem Schlüsselrasseln von den Wärtern und so weiter bis hin eben zu irgendwelche Geistergekicher und weiß ich nicht. Ich fand das schon durchaus gruselig. Also ich habe mich da das ein oder andere Mal gut geschaudert und das lag meistens am Sound. Von daher, der funktioniert wirklich für mich sehr, sehr gut. Da haben sie ein schöne atmosphärische Background-Noise die ganze Zeit, der dich immer so ein bisschen unsicher macht, der immer so ein bisschen mitwabert, der immer so ein bisschen mitschwingt. Das fand ich echt ziemlich stark und ja, wie gesagt, hat mich dann doch als ein oder andere Mal gegruselt. Und wenn es nicht gerade ein Jumpscare war, dann war es in der Regel der Sound.
Ja, apropos Jumpscare und Geister. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass es Geister gibt und zwar 20 Stück insgesamt. Und manche muss man sehen, die kommen halt so in der Story drin vor. Bei anderen ist es so, dass man deren Geschichte halt finden muss. Und die haben dann zum Teil auch echt, finde ich, ein ziemlich cooles Artwork. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie einen Geist oder irgendeine Geschichte, der dir so im Kopf geblieben ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich mochte das halt, dass viele der Geister, also ich bin ja auch so ein bisschen so interessiert, so Urban Legends, so hat ja auch einen Podcast, hier Ende mit Schrecken dazu und so. Und viele der, da hatten wir auch mal ganz oft so eben asiatische Geister und einige davon kannte ich so ein bisschen, zumindest Abwandlungen davon. Zum Beispiel diesen, den Badezimmergeist fand ich ganz, ganz nice. Den sieht man gar nicht. Aber in den Badezimmern geht ab und zu einfach mal das Licht aus. Also eine Tür schließt sich vor alleine. Und das fand ich halt mega gruselig. Weil teilweise habe ich mich halt einfach vor dem Wärter mal im Bad versteckt. Weil ich dachte, da kommt der vielleicht nicht rein, aber plötzlich geht hinter mir die Badezimmer, also das, die Klotür so auf. Ich so voll erschrocken, da war es, ist es halt so ein Geist, der tut zwar nichts, aber das hat ja schon gereicht. Der ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil der eben auch so aus dem Nix kam und weil du ihn auch nicht triggern musst, das macht er dann von alleine. Dann hatte ich einen, da war ich zwiegespalten, beziehungsweise den fand ich erst ziemlich cool und creepy. Das ist so ein Schrankgeist, also der ist in Schränken drin. Das heißt, du kannst ja alle Schränke durchsuchen. Und sobald du den quasi einmal freigetriggert hast, gibt es halt in manchen Schränken, ist dann dieser Geist und kommt dir so entgegengesprungen. Wenn du es aufmachst, habe ich beim ersten Mal richtig gut auch erschrocken. Das Problem ist auch da, Abnutzung. Nach dem 30. Schrank geht es dir auf den Nerv.
Ja,
weil der dann halt immer kommt. Und das fand ich halt irgendwann leider ein bisschen schade. Das hätten sie dosierter einsetzen müssen. Und ich glaube, so den creepigsten fand ich ganz klar, weil, ne, wir wissen alle, The Grudge und Co. und The Ring, diesen Spider-Ghost, so eine Frau mit langen Haaren, die in der Decke rumkrabbelt. Der hat mich natürlich auch bekommen.
Klassiker.
Als ich den zum ersten Mal in so einem Raum gesehen habe, wo man rein musste, war ich gleich so, nee, nope.
Schnell wieder rein. Raus.
Nein, ja. Also das waren zum Beispiel so drei, die waren auf jeden Fall sehr präsent.
Ja, vielleicht zu der einen, also die Frau in dem Schrank, die ist mir auch begegnet, mehrfach. Und da habe ich auch mal eine Hintergrundgeschichte zu rausgesucht jetzt, dass ihr euch auch mal so grob vorstellen könnt, was da so die Geschichten sind. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Schule früher also halt auch eben im Krieg verwendet wurde. Das war halt ein Konzentrationslager für politische Gefangene, die hier halt auch gefoltert und gestorben sind dann. Also jetzt nicht so schön. Und die Frau in dem Schrank, da ist es halt so, dass ihr Mann den Wehrdienst verweigert hat und dann wurde sie halt gefoltert, um seinen Standort preiszugeben, damit sie ihn halt doch zum Krieg einziehen können. Das hat sie nicht getan und dann wurde sie in einen Schrank eingesperrt, wo sie weder sitzen noch liegen konnte, also da wirklich so reingequetscht, wirklich. Also wenn man das den Hintergrund kennt, dann kann man das auch ein bisschen besser zuordnen, wirklich neben dem Kopf so die Hände und Füße. Also da sind dann schon auch echt krasse Background-Stories, die dann irgendwie gefühlt fast schon wieder ein bisschen zu krass sind. aber auf jeden Fall kreativ. Also und dann manchmal aber auch wieder ein bisschen, wo man sich denkt, ach, naja, weiß ja nicht. Also es gibt zum Beispiel noch den One-Sided Love Ghost. Da war eine Schülerin in den Koreanischlehrer verliebt, die wird dann halt so als durchschnittlich beschrieben, nicht sonderlich hübsch, eher eine Außenseiterin und die hat dann, ne, Gott bewahre, Gewicht zugenommen, hat ihm dann einen Brief geschrieben, aber also halt dem Lehrer, ein anderer Lehrer hat den dann gelesen und alle haben sich dann über sie lustig gemacht, inklusive dem Koreanischlehrer, der war dann nämlich angewidert und daraufhin hat sie sich das Leben genommen, wo ich mir dachte, okay, wann ist das jetzt so alles passiert. Also da war ich zum Teil auch echt sehr zwiegespalten von, ach ja, das ist eine coole Geschichte, so wie das mit der Frau in dem Schrank und okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen drüber. Hattest du das auch?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es cool, dass die natürlich alle Background-Geschichten haben, die fand ich auch nice, die habe ich auch super gerne gelesen, weil die teils echt auch lang waren und sich echt da coole Geschichten ausgedacht haben. Aber ja, manchmal waren sie natürlich auch übelst an den Haaren herbei, im wahrsten Sinne des Wortes, an den Geisterhaaren herbeigezogen. Das schwankt da halt so ein bisschen von der Erzählung. Aber viele von denen waren tatsächlich, die gibt's halt auch wirklich so in der koreanischen, generell asiatischen so Folklore, dass sich davon erzählt, ja, diesen Badezimmergeist, den gibt's auch so ähnlich, den gibt's auch quasi so in Japan und so. Also deswegen, ich fand's cool, dass sie da so einige Sachen genommen haben, also sowieso so aus der Legendenbildung des Landes und der Region. Und die Geschichten, wie gesagt, da auch zumindest irgendwie haben sie sich da bemüht, dass das irgendwie alles Hand und Fuß hat und unterfüttert ist, nicht einfach nur diesen Geist. Das fand ich cool. Aber ja, klar, nicht jede Background-Geschichte oder jede Legende war da irgendwie nice. Das stimmt schon.
Ja, ich würde auch sagen, das ist eher eine Stärke vom Spiel, die Geister und deren Hintergrundgeschichte, weil das halt auch sowas ist, wo man sich richtig gut reinlesen kann. Und wenn man dann halt die Geschichte findet und kurz danach den Geist dazu findet, das ist irgendwie auch, weiß ich nicht, fühlt man sich irgendwie cool, weil man denkt, aha, ich habe dich gefunden, nice. Und gleichzeitig erschreckt man sich auch ein bisschen. Was ich einen richtig coolen Geist, kann man so sagen, fand, war halt so eine Mannequin, so eine Anatomiefigur. Und wenn man, das habe ich halt online herausgefunden, ich habe das nicht selbst gemacht, wenn man immer wieder in die Hocke geht, also praktisch Squats macht, dann wird man irgendwann erschöpft und dann läuft er irgendwann hinter einem her, wenn man schon so komplett dizzy ist und gar nicht mehr richtig weiß, wo oben und unten ist. Und das fand ich auch irgendwie so ein schönes Detail, dass wenn man da wirklich ein bisschen rumprobiert, man auch Sachen herauskitzeln kann, mit denen man nicht gerechnet hat. Also ich hätte damit nicht gerechnet, dass wenn man vor der Anatomiefigur Squats macht, dass die einen dann jagt.
Okay, das wusste ich auch nicht tatsächlich.
Es ist der Geist Nummer 18.
Oha. Ja. Wobei, warte mal.
Also an die Figur konnte ich mich auch erinnern, aber
ja,
ich habe das
also
nicht.
Also vor der Figur habe ich mich richtig krass erschrocken.
Ja.
Das Einzige, das war aber, also ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es aus Versehen getriggert, aber greift die einen auch an, oder?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es, wie gesagt, auch nicht selbst freigeschaltet. Ich habe es nur gesehen, aber die verfolgt einen. Häufig ist es halt so, dass die Geister
okay,
einen
dann
erschrecken,
ich,
aber
dann
die machen
das,
eigentlich ja keinen Schaden, ne?
Nicht alle, genau, so die wenigsten.
Ja.
Okay, dann habe ich das aus Versehen getriggert, weil ich fand die voll gruselig. Also ich zum ersten Mal, weil ich habe die so im Dunkeln nur gesehen, im Raum halt, und war so, oh, was ist das? Da stand jemand und dann war es die Statue, okay. Aber ich habe mich, glaube ich, irgendwann mal nämlich hinter der versteckt. Und das Ding ist nämlich halt, irgendwann gehe ich in irgendeinen random Raum rein, auf einem ganz anderen Etage und plötzlich steht die da wieder.
Okay.
Also sie hat sich bewegt und die war dann auch in dem einen Raum, war die halt weg.
Ach ja.
Und dann ist die halt komplett random in verschiedenen Räumen immer aufgetaucht. Und ich habe mich jedes Mal voll erschrocken. Dann habe ich jetzt aus Versehen losgetriggert. Okay.
Alles aber klar. Das war schon so, dass sie dann hinter einem hergerannt ist.
Ach so, nee, das nicht.
Ja, aber vielleicht, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, ich habe die auch mehrfach gesehen. Naja, whatever.
Okay.
Auf jeden
nee,
Fall
okay,
kann
also
die auch hinter einem
hinterher. Okay, nee, das ist bei mir nicht passiert. Okay, gut, so noch besser. Gut, dass es mir nicht passiert ist. Ich fand schon creepy genug, dass die einfach komplett wahllos in irgendwelchen Räumen einfach aufgetaucht ist und dann wieder verschwunden ist. Das hat mir schon gereicht.
Ja, voll. Fandest du es denn prinzipiell gruselig, so die overall experience?
Insgesamt auf jeden Fall ja, doch schon. Ich fand es schon atmosphärisch. Also wir haben es auch schön im Dunkeln gespielt und so und mit wenig Licht. Und wie gesagt, ich fand den Sound halt echt, echt creepy teilweise. Und ich bin generell jemand halt, der bei Horror halt, ich mag halt verfolgt werden nicht. Das löst in mir halt Adrenalinschub aus. Und dadurch, dass du halt immer aufpassen musst, dass dir halt die Wärter dich nicht jagen und so. Und wenn das eben passiert, dass du halt da so voll, ne, das hat mir immer reingekickt so. Aber eben auch generell, die Atmo, die Geister, der Sound. Also ich fand es schon echt, echt ganz schön creepy teilweise. Und wie gesagt, auch gut erschrocken hier und da. Und wusstest halt eben auch nicht, was löst du als nächstes aus, was passiert noch so, ne, was kann dir noch so entgegenspringen, wenn du irgendwas öffnest oder whatever. Also da war ich schon ganz gut irgendwann doch angespannt, muss ich sagen. Ja, das hat das Spiel schon geschafft.
Ja, bei mir war es leider so, dass ich am Anfang angespannt war und dass dann das aber sehr schnell nachgelassen hat dadurch, dass irgendwie dieses Hausmeister-Ding bei mir von Sekunde 1 an eigentlich nicht funktioniert hat, weil ich weiß nicht, ich fand die auch eigentlich nicht so super gruselig, so vom Design her dachte ich mir so, ach ja, naja, weiß ich ja nicht, ne? Und da war ich halt echt schnell genervt und ich glaube halt so dieses Genervtsein hat alles andere überschattet, auch schon relativ schnell leider. Und da gab es halt eben noch so einzelne Momente, wo ich dachte, ah ja, das war jetzt cool, aber so 2 Sekunden später habe ich es dann wieder rascheln hören und dachte so, oh, nee, ey, lass mich doch mal 2 Minuten in Ruhe und war dann wieder total genervt. Und das hat es für mich halt voll kaputt gemacht. Und wenn es davon einen Modus geben würde, wo diese Hausmeister einfach nicht da wären und nur die Geister da wären, ich glaube, das Spiel wäre besser.
Ja, würde ich vielleicht sogar mitgehen. Würde ich vielleicht sogar mitgehen, ja. Ich finde auch halt, das Spiel bräuchte halt weniger Abnutzungserscheinung. Es müsste halt in manchen, es müsste halt in dieser Hinsicht ein bisschen abwechslungsreicher sein. Es müsste mehr Unterschiede geben aus den verschiedenen Ebenen der Schule und dem zweiten Gebäude dann quasi. Es ist im Grunde immer das Gleiche vom Setup her, nur halt eine andere Umgebung. Da wäre ein bisschen Variation auf jeden Fall gut gewesen, auch dass du auf andere Sachen achten musst oder so. Oder ja, das stimmt auf jeden Fall.
Es gibt ja auch Bosskämpfe, was ja erstaunlich ist bei einem Spiel, in dem es im Grunde genommen gar keine Kämpfe gibt. Die laufen dann auch mal gerne auf Zeit, wo ich dann auch oft mal so reingestolpert bin und wirklich gar keinen Plan hatte, was ich machen sollte. Es gibt da auch so ein, ja, so ein Meerjungfrauen-Boss praktisch, wo man mit so zwei Stäben, die einem irgendwie die Richtung zeigen, rumhantieren muss. Das habe ich aber echt überhaupt nicht gerafft, muss ich ehrlich sagen. Und als ich es gerafft habe, habe ich es trotzdem nicht geschafft, über diesen Pool zu kommen. Weil das, ich weiß nicht, ob das irgendwie verbuggt war, aber es ging einfach nicht. Das war dann tatsächlich auch die Stelle, an der ich das Spiel abgebrochen habe. Ich habe es nicht ganz fertig gespielt, muss ich an dem Punkt ehrlich sagen. Es ist aber relativ weit am Ende und ich habe mir natürlich den Rest dann nochmal angeschaut. Und da, ja, weiß ich nicht, wie hat dir das denn getaugt mit den Bosskämpfen, die da so zwischendrin waren?
Die fand ich ganz cool eigentlich, auch wenn du dir sagst, sie passen nicht so richtig oder du denkst es erst nicht, dass es sowas so eine Ebene reinkommt, aber ich fand sie ganz auflockernd, weil sie eben genau das machen. Sie haben eine ganz andere Mechanik als der Rest des Spiels. Und deswegen fand ich sie eigentlich ganz cool. Das im ersten war ganz cool mit den Pflanzentöpfen da und so, wo du halt erstmal was zusammensuchen musst und die Items parat haben musst, die du brauchst und so. Das fand ich ganz nice. Auch der zum Beispiel in diesem Sportzimmer mit den Spiegeln, mit den Boxen.
Den fand ich richtig cool, wo man gegen sich selbst kämpft, ne?
Genau, den fand ich ganz cool. Also da waren schon ganz nice dabei und die haben vom Gameplay waren die einfach mal was anderes und haben aufgelockert. Und die fand ich auch nicht frustrierend irgendwie. Es war recht schnell klar, was man machen muss und ja, muss man es halt einfach nur umsetzen. So, das fand ich auf jeden Fall ganz nice. Ich glaube, der nervigste, in Anführungszeichen, Boss ist jetzt nicht richtig ein Boss, aber der nervigste Encounter im ganzen Spiel für mich war diese Meerjungfrau.
Ja, genau, das mit den Stäben, das war
wo du mit dieser Wünschelroute über diesen unsichtbaren Pfad über den Pool musst. Ey, da bin ich verzweifelt. Da bin ich 100.000 Mal, A, reingefallen, B, hat die dich ja dann ständig angesprungen, wodurch du halt Leben verloren hast. Und ey, ich hab mir irgendwann YouTube-Videos angeguckt, um diesen Weg zu finden, weil es mir zu blöd war. Und selbst mit Video habe ich es nicht auf Anhieb geschafft, weil es so, weil es so fummelig ist, genau auf den richtigen Platten zu laufen und dann mal einen Schritt nach vorne, dann wirklich einen zu weit oder einen nicht weit genug und es ist so ein Gefummel. Also die Passage hat mich wirklich, wirklich fast an die Decke gebracht.
Ja, also wie gesagt, ist auch da, wo ich dann irgendwann dachte, jetzt reicht es. Jetzt habe ich echt genug, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Schön, dass es nicht nur mir so ging, weil ich ja irgendwann auch verstanden habe, wie es funktioniert. Wenn die Stäbe parallel sind, kann ich gehen. Aber irgendwann stand ich so mitten in dem Pool und egal in welche Richtung ich mich gedreht habe, ich bin nicht weitergekommen und ich konnte gefühlt nur wieder zurückgehen. Und ich habe das auch dann mir ein Video angeguckt und ich habe es auch nicht geschafft. Also ich weiß nicht, also ob das auch einfach ein Programmierungsfehler ist, dass das so verdammt schwer ist, über diesen Pool zu kommen. Aber das war dann schon sehr frustig. Während ich tatsächlich die anderen Kämpfe, abseits von dem, eigentlich auch ganz cool fand und hätte davon gerne, obwohl, ja, weiß nicht unbedingt mehr, aber auf jeden Fall weniger Hausmeister und mehr von sowas, wo man ja selbst auch aktiv werden muss und nachdenken muss, ne?
Ja, voll. Also deswegen, das hätte ich gleich gerne mehr sein können und das irgendwie an besseren Abständen so ein bisschen, müssen ja nicht so große sein wie der erste, sondern auch so kleinere, so verschiedene Räume irgendwie. Aber einfach mehr Mechaniken, die das Ganze ein bisschen aufgelockert hätten. Das wäre cool gewesen, ja.
Ja. Die Rätsel, die es da so gibt, die sind auf dem einfachen Level eigentlich wirklich relativ leicht, weil man immer auf der Karte sieht, wo man hin muss. Und das muss man ja nicht unbedingt nutzen, man muss ja nicht auf die Karte schauen. Aber ich muss sagen, mir hat das echt geholfen, weil ich sonst echt Probleme gehabt hätte, weil gerade halt das Explorieren der Räume, finde ich, schon schwierig ist mit den Hausmeistern. Hast du die Hilfe über die Map genutzt oder bist du primär einfach so durchgelaufen und wusstest du, was zu tun ist?
Ich habe schon auch die Map viel genutzt, auf jeden Fall. Also irgendwann ich habe in Games eigentlich ganz gutes räumliches Verständnis, also ich kann recht schnell merken, wo irgendwie welche Räume sind. Und dann war von den Items und den Beschreibungen meist relativ schnell klar, wo du hin musst. Aber mit der Map habe ich dann doch hier und da gearbeitet, irgendwie auch, um nochmal sicher zu gehen, irgendwie bevor ich jetzt unnötig da in die falsche Richtung laufe, whatever. Aber ja, ich fand die Rätsel auch, also auf einfach definitiv waren sie wortwörtlich easy. Das meiste hat sich echt durch von selbst quasi erklärt. Ein, zwei Mal irgendwie mal ein bisschen um die Ecke denken müssen hier und da oder mal schärfer überlegen oder das Richtige anklicken oder den richtigen Punkt finden, wo man jetzt was anklicken muss oder so. Da gab es mal so ein Bild zum Beispiel, man muss so ein Bild zusammensetzen, das war ein bisschen fummelig mit so zerrissenen Papierschnipseln und sowas. Also gab es so ein, zwei Sachen, wo man so ein bisschen gucken musste, ein bisschen fummelig waren. Aber im Großen und Ganzen war das rätselmäßig auf jeden Fall gut machbar, ja.
Ich fand auch, da waren ein paar richtig coole Sachen bei. Zum Beispiel gibt es so ein Uhrenrätsel, wo man mit der Zeitverschiebung ausgehen muss.
Ach, stimmt.
Man dann halt
verschiedene
Orte hat und dann halt praktisch von Greenwich aus die Uhr stellen muss. Und das fand ich wieder richtig cool. Und gleichzeitig dabei auch, wenn dir da so ein Typ auf den Fersen hängt, ist es dann halt auch schon wieder anstrengend. Und dann war ich dann halt eben bei manchen Sachen doch ein bisschen lost. Und was mich dann richtig gekillt hat, waren, dass es da ab und zu aus dem Nichts auf einmal so random Quicktime-Events gibt, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und wo ich dann war so, oh Gott, was für eine Taste muss ich überhaupt drücken? Da war richtig verloren auf meiner Tastatur. Und bin da auch, dran gescheitert, unter anderem. Weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und da habe ich manchmal das Gefühl, so eine richtige Linie fährt das Spiel halt irgendwie auch nicht, was da jetzt so an Spielmechaniken drin ist oder nicht. Weil ich glaube, mit den Quicktime-Events, das kommt, glaube ich, so zweimal im Spiel einfach auch nur vor. Und trotzdem war ich danach immer so,
stimmt.
Oh Gott, nicht, dass jetzt wieder ein Quicktime-Event kommt, dass ich halt verpenne.
Ja, klar, weil wenn das einmal etabliert oder einmal eingeführt ist, denkst du halt, jetzt kommt es halt ständig oder so. Ja, stimmt.
Vor allem, wenn man schon einmal dran gestorben ist, ne? Das Spiel hat sehr viele Enden, 10 Stück. Die werden wir hier nicht alle vorstellen. Ich habe keins, weil ich es nicht fertig gespielt habe. Weißt du noch, welches Ende du hattest, bevor ich gleich mal erzähle, was das Kanon-Ende ist?
Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ich meine, es war entweder Jasmine oder Althea. Aber ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, muss ich ehrlich sein.
Okay.
Weil die teilweise sind sie auch sehr ähnlich.
Ja, voll.
Ja.
Unterscheiden sich zum Teil auch echt nur minimal. Es gibt ein Kanonende, da werde ich jetzt von berichten, das heißt White Chrysanthemum oder so, whatever. Und es hängt halt eben maßgeblich von den Entscheidungen ab, die man so in den Dialogen trifft. Also, das Gebäude war halt im Koreakrieg auch ein Krankenhaus. Entsprechend gibt es da eine Disbalance im Feng Shui und deswegen spucken da die Geister rum. Also für alle, die es nicht wissen, Feng Shui ist eine chinesische Lehre der Harmonie. Und da geht es halt auch so darum, dass Orte und Zimmer harmonisch sein können oder halt nicht. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist. Ich hatte mal einen Sportlehrer, der immer, wenn man so einen Sitzkreis gemacht hat mit Bänken, darauf geachtet hat, dass man wirklich immer die gleichen Winkel dazwischen hat, wegen dem Feng Shui. Und er konnte das nicht ertragen, wenn die Bänke ein bisschen schief standen.
Okay. Mhm.
Hast du Erfahrung mit Feng Shui?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne das Prinzip, aber nee, mir wurde damit noch nicht begegnet.
Ich kenne das so ein bisschen halt so vom Schlafen, so wo hat das Bett zu stehen, damit man am besten schlafen kann. Das hat da
genau.
So seinen Ursprung drin. Ist, glaube ich, zum Teil auch ein bisschen was dran, gerade so beim Schlafen. Aber also meiner Meinung nach sollte man das jetzt auch nicht überbewerten. Aber das Feng Shui in dieser Schule ist wirklich massivst gestört. Und wir finden halt auch so Amulette, die man dann halt immer in die Türen einsetzen muss. Die repräsentieren die 5 Elemente und die sollten das Feng Shui wiederherstellen und damit halt die Geister davon abhalten, mit den Lebenden zu interagieren. So. Das hat jedoch auch dafür gesorgt, dass die Geister, die dort halt eben eine schwierige Zeit hatten, dort gefangen waren und nicht ins Leben nach dem Tod übergehen konnten und halt nachts darum gespukt haben. Dann gab es noch einen Musiklehrer, Ji-Won, mit dem sprechen wir auch zwischendrin, also mit seinem Geist. Und der war praktisch Feng Shui-Beauftragter. Da ist jedoch irgendwann mal mit dem Feueramulett was schiefgegangen. Dann gab es einen Brand in der Schule und bei dem ist dann Seong Ah gestorben. Und Seong Ah ist die beste Freundin von Na Jung. Das ist die Schwester von unserem Crush. Falls jemand die Brücke nicht bekommen hat. ich übrigens auch nicht. Naja, auf jeden Fall fühlt er sich dann schlecht und es kommt mal wieder zu einem Suizid, weil er sich schuldig fühlt. Dann haben wir also halt Seong Ah, die halt bei dem Brand gestorben ist, ist halt eben da die Schwester. Und Na Jung hat sich dann halt eben in der Schule erhangen. Wir treffen auch auf ihren Geist, also die Schwester von unserem Crush. Aber niemand weiß so richtig, warum sie das halt getan hat. Und So-young möchte jetzt halt dem Tod ihrer Schwester auf den Grund gehen. Deswegen hängt die halt nachts in der Schule rum. Okay, halbwegs verständlich. Und jetzt schlagen wir so ein bisschen den Bogen. Am Ende kämpfen wir nämlich gegen eine Frau, die einfach aussieht, als hätte sie wirklich sehr lange nicht geschlafen. Und die ist halt eben die Mutter von dem Mädchen, das beim Brand gestorben ist. Und die wollte eigentlich ihre Tochter noch retten. Jedoch haben die Hausmeister ihr halt den Zutritt zur Schule verweigert. Und da, ja, kommt langsam so die Connection, wie das alles zusammenhängt. Und So-young sagt uns halt, dass wir alle Geister befreien sollen, indem wir halt die Amulette einsetzen. Aber dieser Plan wurde ohne Kim Sung-ah gemacht. Das ist die Gemeine, die wollte, dass ich in den Schacht reinklettere. Die gleichzeitig aber auch die ist, die bei dem Feuer gestorben ist. Was ich wirklich bei Gott nicht gerafft habe, weil ich ja dachte, dass beim Feuer So-young-ah gestorben ist. Aber naja, steckt man nicht so drin. Auf jeden Fall ist halt So-young-ah wütend, weil sie von ihrer besten Freundin, also Na-jung, im Stich gelassen wurde. Und ja, dadurch ist sie halt praktisch dann durch den ganzen Hass und die Wut zu Kim Song-ah geworden. Und die, ist dann halt praktisch so ein Geist im Labyrinth. Der heißt dann Master of the Labyrinth. Und die hat dann halt als Geist Na-jung terrorisiert, weswegen die sich das Leben genommen hat. Und die Hausmeister sind da, um die Leute davon abhalten, an den Amuletten rumzudoktern. Was auch Sinn ergibt dann, warum die uns eigentlich so auf die Nerven gehen. Und Kim Sung-ah wollte das Ritual beenden, um wieder in die menschliche Welt zu kommen und hat dafür So-young geködert. Also für alle, die es nicht verstanden haben, es ist nicht so schlimm, glaube ich. André, was hast du davon beim Spielen verstanden?
Ey, ich bin wirklich ehrlich, fast nichts.
Ja.
Ich musste mir danach auch noch mal so viel durchlesen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Ich finde, das wird halt innerhalb der Geschichte, innerhalb des Gameplays so fragmentiert erzählt. Und du hast halt auch so viele, Storypausen, in denen du halt eher sonst diese Geisterlore liest
ja.
Und andere Sachen machst. Du bist nicht permanent an dieser Story dran, sag ich mal. Und sie wird dir auch nicht in dem Umfang, wie sie wirklich, also wenn du es einmal runterliest, komplett zusammengefasst, dann fragt man sich schon, wo man das alles ablesen soll. Man hat nicht das Gefühl, dass dir das Spiel diese Geschichte irgendwie im vollen Umfang wirklich so irgendwie nahe bringt. Das fand ich auch leider echt ein bisschen schwach, was das Narrativ da angeht.
Ja, also auch da hätte es gern einfach ein bisschen weniger kompliziert, vielleicht mit zwei Leuten weniger drin, die da involviert sind, sein können. Also ich bin so weit mitgekommen irgendwie, dass ich in irgendeiner Form, also dass ich halt die Schwester von unserem Crush umgebracht hat, in der Schule,
ja,
wir sehen
ja
auch den Geist.
Fall. Ja,
und
genau.
Dass Kim Sung-ah einen richtigen Hass auf So-young hat. Okay, das habe ich mitbekommen. Und alles, was danach passiert, ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Oder ich habe das einfach nicht so wahrgenommen. Ich habe das auch mit dem Lehrer nicht so richtig gerafft, dass wir dann da auch mit seinem Geist reden. Und also der hilft uns dann ja auch. Und der kam ja auch häufiger schon vor. Und ich habe das aber einfach echt alles überhaupt nicht gerafft. Und ich glaube, weil dann auch sehr viel Reveal auf einmal kommt. Also dadurch, dass es sich eben nicht so richtig über das ganze Spiel erstreckt, sondern dass dann halt auf einmal so in meiner Wahrnehmung so kommt, so okay, und dieses, jenes, welches ist jetzt passiert? Jetzt nochmal ein Kampf, jetzt nochmal das. Und dann sollst du irgendwas damit anfangen können. Und gerade so diese Dreifach-Connection über die Schwester, die beste Freundin, oder die Mutter von der besten Freundin, von der Schwester, von unserem Crush. Also so weit gehen wir ja in der Verbindungsreihe. Und das ist einfach, sind mindestens zwei Verbindungen zu viel, die man verstehen muss. Also,
ja.
Man findet da auch halt noch so Gerüchte und sowas. Die kann man auch lesen, die sollte man lesen, wenn man das wirklich verstehen möchte. Aber ich habe dann, als ich mir so ein Explained-Video angeschaut habe, was ich wirklich bitter benötigt habe, war ich so, ach ja, das ist also passiert. Ich habe das wirklich echt nicht mitbekommen. Aber jetzt am Ende, also ich habe noch vergessen, wie das Ende ist. Wir können das Labyrinth dann übrigens zerstören, So-young retten, die Seelen sind frei und das Feng Shui ist wiederhergestellt. Also das Kanon-Ende ist praktisch ein Happy End. Wie hat dir denn jetzt so die ganze Geschichte gefallen und warst du prinzipiell an der Geschichte, die das Spiel erzählt, interessiert?
Ich muss sagen, ich finde das ich finde, also das reine Gameplay und das ganze obendrauf, so die ganze Sahne mit den Geistern und so weiter, finde ich alles leider interessanter, das heißt leider, aber finde ich alles halt spannender, interessanter als die Main Story. Was zum einen daran liegt, dass sie eben so verquer und nicht auf den Punkt erzählt wird, weil dann bist du irgendwann so ein bisschen raus und kannst auch gar nicht mit den Figuren so richtig irgendwie empathisieren und kommst auch gar nicht so richtig rein. Und mir war es dann auch irgendwann so ein bisschen egal, was da passiert in der Main Story, ehrlich gesagt, weil ich auch so, weil ich so losgelöst war. Das ist natürlich auf jeden Fall ein bisschen schade. Und wie gesagt, für mich hat es dann trotzdem irgendwie das Ganze drumherum so rausgerissen, weil ich mich dann viel lieber damit beschäftigt habe und was das alles, die ganzen Mysterien so ein bisschen zu ergründen, was da die Hintergrundgeschichten sind. Aber ja, die Main Story ist halt, also wenn man sie mal auf den Punkt runterbricht, ist sie eigentlich ganz cool, also ist jetzt auch nicht relativ auch Standard so, aber sie ist eigentlich ganz ganz dramaturgisch ganz spannend und kann man was auf jeden Fall mitmachen und auch ganz schön bitter und so. Aber wie gesagt, wenn sie halt nicht vernünftig erzählt wird, dass ich als Spieler da auch nicht mitgerissen und involviert bin, weil sie einfach so links rechts gefühlt an mir vorbei erzählt wird, ja, dann kann ich halt nicht richtig reinsteigen, ne?
Ja, und ich hatte das auch gerade mit den Figuren, zum Beispiel diese Kim Sung-A, die fand ich so nervig, dass ich mir wirklich auch einfach nur dachte, weißt du was, dann hau doch ab, dann lass mich doch einfach in
Ruhe. Ja, das stimmt.
Und ja, es war so ein bisschen, okay, warum hegt die denn so einen Groll gegen So-Young? Aber es war mir auch ein bisschen egal, weil ich auch gar nicht damit gerechnet habe, dass So-Young jetzt irgendwie das großes Problem hat oder so, weil ich die einfach so nervig fand. Also da fehlt es dann vielleicht auch einfach an gut geschriebenen Charakteren, die einen dazu animieren, dass man sich doch dafür interessiert, was da eigentlich passiert und warum sich da jetzt die Schwester das Leben genommen hat. So Sachen, dass man da auch ein bisschen mehr involviert ist. Aber da war ich auch wirklich, da habe ich relativ schnell mit abgeschlossen, dachte mir so, ja, was interessiert's mich? Und war dann halt auch eher bei den Geistergeschichten, dass ich die halt gelesen habe und mich daran mehr oder weniger mal erfreut habe, als dass ich, oder halt auch die Gerüchte, das habe ich auch geliebt, ne, aber ich mag ja auch Gossip allgemein gerne, als dass ich mich dann da so richtig für die Main Story interessiert habe tatsächlich. Ja, naja, ein bisschen kompliziert alles. Weißt du noch, was bei deinem Ende anders war?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte so ein ganz weirdes Ende, wo man dann nach dem Endkampf einfach mit, das muss ich mir überlegen, mit der Hijion, mit der stillen, mit der ruhigen.
Ah ja, aber die haben wir jetzt fast noch gar nicht geredet, aber sie ist ja auch still und ruhig, also.
Wo die sich irgendwie den Knöchel verstaucht hat oder so. Und dann hilft man ihr, glaube ich, irgendwie hoch und dann geht man mit der irgendwie raus, dann ist einfach Ende. Also da erfährt man auch überhaupt nicht mehr irgendwie, was mit dem Crush und so passiert. Also da wird das gar nicht aufgelöst, auch mit dem Ende so richtig. Das war ganz weird. Das hat irgendwie überhaupt gar keinen Kontext geliefert.
Ja, ich glaube, das wären vielleicht ein paar weniger Enden, die dafür dann halt aber auch ein bisschen interessanter oder aufschlussreicher wären, sinnvoll gewesen, weil so hört es sich halt auch nach einem Ende an. Also das bringt dir ja einfach gar nichts, das macht dich nicht, also was fängt man damit an?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich fand das Ende, was wir da hatten, war komplett nichtssagend irgendwie. Also da wurde halt von dem Kanon-Ende gar nichts von widergespiegelt. Und deswegen, manche führen richtig so in so ein Nichts irgendwo. Und das habe ich ja auch nicht verstanden. Also du kannst richtige Nonsensenden haben. Und denke ich mir halt auch, dann mach doch wirklich Streamline, machst du so zwei, drei Enden, die aber vernünftig auserzählt, vernünftig erzählt. Und die haben alle irgendwie eine Bedeutung und einen Sinn. Halt mal böse, mal schlechter, mal irgendwas. Ein Twist am Ende quasi. Aber es gibt halt, ich habe ja alle mal nachgeguckt auf YouTube irgendwie, gibt es Zusammenschnitte. Und es gibt halt so zwei, drei mindestens, eher vier, fünf, die halt völliger Nonsens sind. Die halt irgendwie von der Hauptgeschichte, wie sie eigentlich ausgehen soll, dir gar nichts erzählen am Ende.
Und das finde ich auch schade, wenn man jetzt als Spielerin nicht belohnt wird dafür, dass man dieses Spiel irgendwie gespielt hat, sondern dann so irgendwie halt so ein Nonsensende vor die Füße geknallt bekommt. Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt dazu beiträgt, dass man denkt, ach, jetzt spiele ich es nochmal und versuche ein anderes Ende zu bekommen. Oder ob man sich halt einfach massivst verarscht fühlt.
Ja, das ist es halt. Und so fühlte ich mich schon so ein bisschen. Also, ich hatte auch gar keine Ambition, natürlich das nochmal zu spielen, sowieso nicht, nach dem Ende. Aber auch generell, wie gesagt, von der Story her nicht. Und das hat es jetzt nicht schmackhafter gemacht, ne? Von daher, ja, das ist irgendwie nicht so gelandet. gelöst.
Wollen wir da mal zum Fazit überleiten? Mhm. Magst du mal starten?
Na klar. Also insgesamt muss ich einfach sagen, ich hatte damals auf jeden Fall, das heißt damals, irgendwie ein halbes Jahr her oder sowas gespielt haben, ich hatte eine gute Zeit mit dem Ding. Ich finde das schon, dass es ein gutes, solides Horrorspiel ist, mit einer eigenen Note. Ich mochte halt diese ganze Atmosphäre, ich mochte das Sounddesign, ich mochte halt die Setting dann auch eigentlich auch ganz gerne, was man da mitgemacht hat. Und vor allem mochte ich eben diese ganzen Geister und wie man auf sie trifft und dass man sich so viel Background dazu zulesen kann, dass die so ein, dass die halt so einen Folklore, Urban Legend Einfluss irgendwie haben. Das fand ich alles sehr, sehr cool und hab mich auch echt ganz gut verjagt dann teilweise irgendwie. Das fand ich alles wirklich nice. Es ist halt ein bisschen repetitiv durch die Grundmechaniken. Aufgelockert wird es halt durch diese kleinen Bossfights und so Mechaniken, die halt oft dann leider zu wenig dann im Spiel vorkommen oder nur so einmal eingesetzt werden, wieder weg sind. Du hast halt auch hier und da mal einen kleinen Frustmoment, wie eben, wenn ich in so einen Hausmeister zum dritten Mal im gleichen Stock erwischt und du bist schon wieder im Rennen und verstecken und musst wieder warten und so. Das zieht das Spiel halt ein bisschen in die Länge unnötig. Plus halt dieser Meerjungfrauengeist im Pool da, die Nummer, das war katastrophal. Also du hast so ein, zwei Stellen, wo du schon echt ganz gut frusten kannst. Aber letztendlich fand ich es so vom Gameplay her eigentlich ganz ansprechend, hat mir dann auch echt für die Dauer, die jetzt auch nicht so super lang ist, hat es mir auch Spaß gemacht. Ja, auf der Erzählebene nur, eben auf der Main-Story-Ebene, der wäre mehr gegangen. Ich finde es per se okay, der Aufhänger und alles ist ganz cool. Aber eben das Spiel schafft es nicht, die Story halt vernünftig und verständlich rüberzubringen, plus dann eben das Enden-Dilemma, dass man sich da so verrennen kann, ohne dass man es auch so richtig versteht, warum. Ne? Weil es war halt auch so ein Ding, wo ich dachte so, okay, wie sind wir da jetzt hingekommen? Das habe ich jetzt nicht verstanden irgendwie. Das ist halt echt schade auf dem Narrativ. Also da, das ist wirklich, wer da richtig Story-fokussiert ist und da was erwartet, so da eher mit Vorsicht genießen, musste eher Spaß haben, diese ganzen Side-Geschichten. Das macht halt Spaß, wenn man da so reintauchen kann. Und ja, von daher, also ich finde es halt, es ist ein grundsolides Game, es hat coole Ansätze, aber es hat auch eben auch einige Mängel so, die man vielleicht in einem Remake, ist es für mich kein richtiges Remake, ist eher so ein Remaster, gerne noch mal ein bisschen ausbügeln hätte können, wenn man da ganz neu dran gegangen wäre, aber ja, es ist ja im Grunde schon noch das Core-Game immer noch.
Ja, vor allem, wenn man es halt irgendwie 7 Jahre später auch nochmal für eine neue Plattform rausbringt. Genau. Also da gab es halt schon auch mehr als eine Möglichkeit, da nochmal dran zu schrauben. Und es wurde, glaube ich, zum Teil auch schon nochmal dran geschraubt, gerade an der KI des Hausmeisters und so. Ja, wie würdest du am Ende mit Sternen rausgehen?
Ja, also ich würde White Day, ja, schon noch, ich würde ihm schon noch gerade eine 3 geben.
Okay.
Gerade so, Tendenz zu 2,5, aber ich mochte es dann schon ganz gerne für den Einmal-Run. Aber es hat für mich dann eben keinen Wiederspielwert, weil ich werde keine 10 Enden erspielen, weil dafür müsste das Gameplay dann auch wirklich geiler sein und eben die Story dann auch für bitte 50 erzählt sein.
Ja, das stimmt. Ja, ich fand halt das Spiel grafisch wirklich sehr unausgereift. Also ich würde euch tatsächlich fast empfehlen, das auf dem Handy zu spielen, weil ich glaube, wie gesagt, je größer der Fernseher wird und je besser die Konsole, auf der man das theoretisch gesehen spielen kann, desto mehr fällt es einem wahrscheinlich auf. Ja, die Stalker-Mechanik hat mir wirklich nicht gut gefallen, dass der Typ so lange braucht, bis er wieder weg ist. Hat halt in mir ausgelöst, dass ich wenig Lust hatte zu explorieren und Rätsel halt auch ohne Karte und sonstige Tipps zu lösen, weil ich halt irgendwie dachte, ach, ich werde irgendwie eher dafür bestraft, dass ich mich umschaue und dann macht es mir halt nicht so viel Spaß. Die Jumpscares funktionieren mal ganz gut, mal auch nicht, nutzen sich schnell ab. Aber irgendwie fand ich das fast noch so den charmanten Teil vom Spiel. Die ganzen Geister-Jumpscares das und deren Geschichte, das hat mir schon gut gefallen die meiste Zeit. Score finde ich richtig gut, aber tatsächlich auch die einzige Sache, die ich richtig gut an dem Spiel finde, leider. Ich bin jetzt am Ende bei 2 Sternen, weil ich hier ja auch noch mehr als bei den Filmen mit einbeziehe, wie viel Spaß ich hatte, weil ich finde, so in einen Film, ja, steckt man mal 1,5-2 Stunden rein, aber hier steckt man im Zweifel schon auch echt mehr Zeit rein und dann kann irgendwie ein Spiel auch vielleicht auf einer technischen Ebene sehr gut sein. Wenn mir das keinen Spaß macht, dann ist es trotzdem eine Qual, das zu spielen. Das ist jetzt auch auf einer technischen Ebene nicht super gut und Spaß hatte ich halt trotzdem leider eben primär wegen dem Hausmeister echt auch nicht so wirklich. Und ist ja auch im Grunde genommen das einzige Spiel, was wir hier jemals besprochen haben, was ich wirklich nicht fertig gespielt habe, wo ich kein eigenes Ende erreicht habe. Aber weil ich dann auch wirklich irgendwann dachte, nee, jetzt, jetzt reicht's aber auch. Hab mich dann fast ein bisschen geärgert, als ich bemerkt habe, wie kurz vorm Ende ich eigentlich war. Und dann dachte ich mir wiederum so, ich glaube, wenn ich dann noch so ein Ende wie du bekommen hätte, dann wäre es, glaube ich, also gut, wäre es anyways vorbei gewesen, aber ich glaube, dann hätte ich auch mental mit dem Spiel komplett abgeschlossen. Ja, okay, also ich glaube, man kann hoffentlich ganz gut einschätzen jetzt auf Basis dieses Gesprächs, ob das Spiel was für einen ist oder eher nicht. Ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht uneingeschränkt empfehlen, obwohl ich schon auch glaube, dass gerade Leute, die so into den ganzen Geisterkram halt sind, da durchaus Spaß mit haben. Auch Leute, die halt keine Lust haben, in Spielen zu kämpfen zum Beispiel, dass das, glaube ich, für die ein sehr gut passendes Spiel ist. Mit Ausblick auf die nächsten Folgen, da wird entweder das Resident Evil HD Remaster besprochen werden. Da freue ich mich drauf. Oder Obscure 2. Beides wird kommen. Ich weiß noch nicht, was zuerst. Aber werden wir dann sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, über beide Spiele zu sprechen. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Oder magst du noch was hinzufügen zu White Day?
Nee, würde ich nicht. Also, wie gesagt, wenn es irgendwie interessant klingt, wer gerade so ein Fable hat eben für so Asia-Settings und gerade eben solche Geistergeschichten, ist vielleicht mal ein Blick wert, aber eben die Kritikpunkte habt ihr ja weitläufig gehört. Aber wenn es euch anspricht.
Vielleicht mal im Angebot.
Genau, wenn es mal runtergesetzt ist irgendwie für einen kleinen Preis irgendwie. Das war auch im Angebot, glaube ich, als wir es gekauft haben, für 5 Euro oder so.
Ja, ich habe es zum Vollpreis gekauft. Okay. Dammit.
Dann kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Aber wie gesagt, die Kritikpunkte habt ihr aus ausreichend gehört.
Genau. Ja, dann freue ich mich auf die nächste Episode und dann hören wir wahrscheinlich die meisten hier bei der nächsten regulären Episode. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Las tradiciones son la esencia de las fiestas. Comienza una nueva tradición ahorrando en más de 2,400 marcas para comprar en más de 1,000 tiendas, incluyendo Lowe's, Macy's, Sephora, Best Buy y más. Ahora mismo, Ibotta ofrece a nuestros oyentes $5 solo por probar Ibotta usando el código La Música al registrarte. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de Ibotta para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es Ibotta en Google Play o App Store y usa el código La Música.